Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum, fragt Marco Stahlhut in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, schweigt das Künstlerkollektiv Juan Grupa über das Papua-Problem? Jetzt, wo das Kollektiv mit der Documenta 15 doch gerade eine der größten Bühnen der Kunstwelt bespielt. Papua, so Stahlhut, sei das größte schwelende Problem Indonesiens. Die Menschen in dieser östlichsten Provinz des Landes seien ethnische Melanesier. Ihre Haut sei dunkler und ihr Haar kraus, anders als beim Rest der Landesbevölkerung. Das Problem, so Stahlhut, jeder, der sich einmal mit Papuas unterhalten hat, weiß, mit welchem Rassismus sie zu kämpfen haben. In den Schulen werden sie von Lehrern als Primitive abgetan, die es nie zu etwas bringen würden. In den Universitäten, auf die sowieso nur die allerwenigsten gelangen, werden sie ausgegrenzt. Indonesier halten sich in Sammeltaxis und Bussen demonstrativ die Nase zu, wenn sie Papuas begegnen, als würden diese bestialisch stinken. Erst im März, schreibt Stahlhut, hätten UN-Vertreter in eindringlichen Worten vor schockierenden Verstößen gegen die Menschenrechte in Papua gewarnt, darunter Folter, Verschleppung und Vertreibung. Kein Wort zu alledem von Juan Grupa, beschwert sich Stahlhut. Juan Grupa geriere sich als politisch wache Dokumentamacher, zu Problemen in der Heimat aber schwiegen sie. Schwere Vorwürfe in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, betretenes Schweigen dagegen im Berliner Tagesspiegel. Andreas Busche schreibt über die Filmfestspiele in Cannes, die in diesen Tagen mit Bildern aus einem realen Krieg konkurrieren müssen, Bildern etwa aus dem Film Mariupolis II des litauischen Regisseurs Mantas Kvedaravičius. Sein vierter und letzter Film. Kvedaravičius wurde während der Dreharbeiten in der ukrainischen Hafenstadt Anfang April mutmaßlich von russischen Soldaten erschossen. Mariupolis II, fertiggestellt von seiner ukrainischen Partnerin Hanna Bilobrova, wenige Tage vor Festivalbeginn, zeigt keine Kampfhandlungen. Er richtet seinen Blick auf die Opfer der Kämpfe. Zivilisten, alte Männer, Frauen und Kinder. Im Keller suchen sie Schutz vor den Granaten, im Hof kochen sie ihre Mahlzeiten. Wenn das Schießen aufhört, ziehen einige von ihnen los, um die Ruinen nach brauchbaren Gegenständen abzusuchen und zerren dabei notfalls auch Leichen beiseite. Oft ist es still, aber nie lange genug, um die Unruhe zu vertreiben, die von den vorgehenden Artillerieeinschlägen oder Gewehrsalven herrührt. Dabei sind die Abende klar, die Sonnenuntergänge prächtig, tagsüber liegt schon der Frühling in der Luft. Die Vögel singen und Mariupol stirbt. Es fällt schwer, Mariupolis II als Dokumentarfilm zu bezeichnen, schreibt Andreas Kilb in der FAZ. Dafür sind seine Schnittfolgen zu ungeformt, seine Szenenwechsel zu plötzlich, seine Einstellungen zu monoton. Eher müsste man von einer Flaschenpost reden, die die Welt aus der untergegangenen Stadt an der Schwarzmeerküste erreicht. Daher sei es auch sinnlos, die Bilder von Kvedaravičius nach filmkritischen Maßstäben beurteilen zu wollen. Der Film ist gelungen, weil es ihn gibt. Ein wenig Hoffnung verbreitet nur die Süddeutsche, obwohl oder gerade weil das Thema auch hier die Ukraine ist. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder erklärt in einem lesenswerten Interview: Wenn wir Europa als einen postimperialen Raum begreifen und nicht als eine Ansammlung von Nationalstaaten, wird vieles klarer. Was genau da klarer wird, fragt Sonja Zekri. Snyder: Russland holt gerade eine Entwicklung nach, die die anderen Staaten bereits vollzogen haben und deshalb muss es den Krieg verlieren. Siehe Vietnam gegen die USA oder Algerien gegen Frankreich. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hätten die kleinen Staaten stets die großen geschlagen. Aber, fragt Sonja Zekri, wenn Russland diesen Krieg verlieren muss, was würde eine Niederlage bedeuten? Snyder: Die meisten Länder haben sich erst nach der Niederlage in einem imperialen Krieg der Demokratie zugewandt. Auch Deutschland.